Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
In Kasachstan haben sich seit dem Wochenende Proteste gegen eine heftige Preiserhöhung für Flüssiggas zu blutigen Straßenkämpfen entwickelt. Zwischen Sicherheitsbehörden des autoritären Präsidenten und Demonstrierenden. Dutzende Menschen sind offenbar getötet worden. Es gab rund 2000 Festnahmen bisher. Und jetzt soll ein Militärbündnis, das der Präsident angefordert hat, dort auch noch eingreifen, berichtet unsere Korrespondentin Christina Nagel aus Moskau.
Vorhin gab es die Nachricht, dass Demonstrierende versucht hätten, den Fernsehturm in Almaty zu kapern. Das sollen diese Truppen jetzt verhindern. Und die kommen eben aus Russland, aus Armenien, Belarus, Tadschikistan und Kirgisistan. Die schicken gemeinsam Soldaten dahin.
Wir sprechen über die aktuelle Lage in Kasachstan und der Wirtschaftsmetropole Almaty. Und wir sprechen über den im Moment wahrscheinlich unbeliebtesten Menschen in Australien im Moment. Über Tennisstar Novak Djokovic. Der sitzt seit gestern in einem Quarantänehotel in Melbourne fest, weil ihm die Einreise verweigert wurde.
Rules are rules.
Regeln sind Regeln, sagt der australische Premier Scott Morrison. Das ist ein Krimi auf höchster diplomatischer Ebene. Djokovic möchte gern an den Australian Open teilnehmen, ist aber wohl ungeimpft und hat deshalb kein Visum bekommen bisher. In seinem Hotelzimmer wartet er jetzt darauf, dass über seinen Einspruch gegen diese Einreiseverweigerung entschieden wird. Und wir haben uns vorgestellt, was er da jetzt so macht und wie er in Form bleiben könnte, Tennis spielend im Hotelzimmer.
Aber von so einer Matratze, ne? Da prallt der Ball natürlich jetzt nicht so zurück wie von einem Gegenspieler.
Also natürlich eher eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten, aber immerhin. Mehr dazu hört ihr gleich am Donnerstagabend, dem 6. Januar. Ich hoffe, euch geht's gut.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, die Proteste in Kasachstan, die laufen schon seit ein paar Tagen. Auslöser waren wohl die stark gestiegenen Preise für Autogas. Damit fahren viele Menschen in Kasachstan. Und diese Proteste wurden sehr schnell sehr groß. Überall in dem autoritär geführten Land gab es Demonstrationen. In der Nacht zu heute ist dann das Militär gewaltsam gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen, vor allem in der Stadt Almaty. Und Behörden zufolge sind Dutzende Demonstrierende dabei getötet worden und auch mehrere Sicherheitskräfte. Die Gewalt in den Straßen hält aktuell auch an. Und dann kam auch noch die Nachricht, ein Militärbündnis unter russischer Führung will offenbar dort eingreifen. Erste Soldaten wurden auf Wunsch von Präsident Tokajew offenbar auch schon nach Kasachstan geschickt. Christina Nagel ist unsere Korrespondentin in Moskau. Hallo Christina.
Hallo.
Was plant denn dieses russisch geführte Militärbündnis deinen Informationen nach jetzt auch in Kasachstan?
Also die offizielle Aufgabe, die dieses Militärbündnis hat, die firmieren offiziell unter dem Stichwort Friedenstruppen, ist Objektschutz. Also die sollen dafür sorgen, dass es nicht weiterhin versucht wird, strategische Objekte anzugreifen. Es hat ja auch in der vergangenen Nacht immer wieder Angriffe gegeben auf Regierungsgebäude, auf Verwaltungsgebäude, auf Polizeistationen. Vorhin gab es die Nachricht, dass Demonstrierende versucht hätten, den Fernsehturm in Almaty zu kapern. Das sollen diese Truppen jetzt verhindern und die kommen eben aus Russland, aus Armenien, Belarus, Tadschikistan und Kirgisistan. Die schicken gemeinsam Soldaten dahin. Ob das dann tatsächlich dabei bleibt oder ob die auch mehr tun werden, das werden die Tage dann jetzt, glaube ich, zeigen.
Es gibt ziemlich dramatische Bilder und Videos aus den Straßen in Almaty. Da sieht man Soldatinnen, Soldaten, die schießen, Demonstrierende. Es sind viele Menschen gestorben. Wie ist die aktuelle Lage jetzt in den Straßen?
Also es hat große Antiterrormaßnahmen, so werden sie jetzt von offizieller Seite genannt, gegeben. Dabei sollen mehr als 2000 Leute festgenommen worden sein. Das Innenministerium meldet auch in Almaty, seien die Plätze geräumt und es sei ruhig. Dem widersprechen wiederum die sozialen Medien ein Stück weit, die immer wieder sagen, nein, es gibt noch immer Protestierende, die unterwegs in der Stadt sind. Es gibt auch immer noch weiter Ausschreitungen. Es gibt immer noch Schusswechsel. Es sind immer noch Blendgranaten zu hören. Das sagt uns auch ein Kollege, der zufällig vor Ort in Almaty ist, der sitzt natürlich zu Hause, weil er auch aufgefordert worden ist, gemeinsam mit seiner Familie möglichst nicht sich draußen aufzuhalten. Also die Lage ist da immer noch sehr gefährlich. Im Rest des Landes sieht es zum Teil etwas besser aus. Da hat es zwar auch weiter Proteste gegeben, da ist es aber immer friedlich geblieben.
Das Internet ist ja auch zwischenzeitlich abgeschaltet worden, damit sich auch die Demonstrierenden eben nicht miteinander vernetzen können. Läuft das inzwischen wieder? Weißt du das?
Also es hat geheißen, dass es weitgehend in Kasachstan wiederhergestellt worden ist. Das haben die Anbieter selbst erklärt, allerdings eben nicht in Almaty und auch nicht in der Umgebung von Almaty. Das ist quasi jetzt gerade der Hotspot und da bleibt es weiter abgeschaltet. Das heißt, man kommt immer nur rudimentär mal an irgendwelche Bilder. Also hin und wieder gibt es da mal einen, der einen Weg findet, wie er es irgendwie rauskriegen kann. Oder man kann per SMS manchmal kommunizieren, aber auch die Telefonanlagen sind gestört. Das heißt, man kann auch nicht mal ebenso mit jemandem telefonieren.
Auslöser für die Proteste waren ja oder sollen die stark gestiegenen Gaspreise gewesen sein für Autogas. Mittlerweile geht es da aber um viel, viel mehr, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was, auch diese gestiegenen Gaspreise, das war im Prinzip der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Weil man muss sich immer vorstellen, Kasachstan ist an sich ein reiches Land. Die haben große Bodenschätze, die haben Öl, die haben seltene Erden. Das braucht man für Handys. Es gibt Gas, das produziert wird. Und trotzdem ist dieser Reichtum sehr, sehr ungleich verteilt. Das heißt, es gibt Eliten, die auch politisch das Sagen haben, die profitieren davon, aber viele andere eben nicht. Und die sagen eben, wir können das nicht mehr hinnehmen. Wir kriegen die Lebensmittel nicht bezahlt, wir verdienen zu wenig. Jetzt noch diese Preiserhöhung. Das heißt, da hat sich das eben auch Bahn gebrochen und daraus wurden dann eben auch schnell, weil das Land wird autoritär regiert, politische Forderungen, dass man gesagt hat, wir hätten auch gerne zumindest auf lokaler Ebene Mitspracherecht. Warum dürfen wir eigentlich nichts tun hier in diesem Land? Und dann heißt es auch immer noch, möglicherweise steckt dahinter auch noch, das mischt sich dann damit rein, ein interner Machtkampf zwischen zwei Eliten, nämlich zwischen der Elite des früheren Präsidenten Nazarbayev, der das Land ja ewig lange geführt hat, und dem amtierenden Präsidenten, der jetzt offensichtlich versucht, die Macht gerade wirklich in seine Hände zu bekommen.
Also eine ziemlich unübersichtliche Lage auch, muss man sagen. Christina Nagel, unsere Korrespondentin in Moskau, war das über die blutigen Straßenkämpfe in der kasachischen Stadt Almaty.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ja, das wird schon eine ziemlich hochkarätige Veranstaltung, die Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar. Der wird ja von der Bundesversammlung gewählt. Da sitzen drin alle Bundestagsabgeordneten und dann nochmal die gleiche Anzahl an Wahlmännern und Wahlfrauen, die die einzelnen Landesparlamente bestimmen dürfen. Und das sind meistens Personen des öffentlichen Lebens. Dieses Jahr mit dabei unter anderem Rapperin Lady Bitch Ray, Virologe Christian Drosten und auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel darf mitwählen. Und auch Britta Steffen, Ex-Profischwimmerin, zweimalige Olympiasiegerin. Sie ist vom Landtag in Brandenburg nominiert worden. Und mit ihr habe ich vor der Sendung über ihre neue Aufgabe gesprochen. Frau Steffen, Frank-Walter Steinmeier tritt ja wieder an. Und wenn die AfD jetzt nicht noch jemanden nominiert, dann wäre er auch der einzige Kandidat. Ist das trotzdem spannend, an so einer Wahl teilzunehmen?
Also ich finde es auf jeden Fall total spannend, an so einer Wahl teilzunehmen, zumal ich auch gar nicht wusste, dass man als ganz normale Bürgerin ohne eine Parteizugehörigkeit dahin gehen darf. Und als ich die Anfrage bekam, war ich sehr glücklich und auch gespannt.
Wie lief das denn eigentlich? Also hat sie da jemand von den Brandenburger Grünen angerufen und gefragt, ob sie Lust hätten, da mitzumachen bei der Bundesversammlungswahl eben, oder hat man sie einfach vorgeschlagen?
Nee, genau so lief es. Also die Grünen aus Brandenburg haben mich angerufen und haben gesagt, ob ich daran Interesse hätte. Und dann habe ich gesagt, auch auf jeden Fall, finde ich spannend. Und dann hieß es, man würde mich vorschlagen. Und man müsste mich im Landtag Brandenburg auch erst wählen zu einer Sitzung. Die fand im Dezember statt. Und dann wurde ich halt als Mitglied der 17. Bundesversammlung gewählt. Und dann habe ich sozusagen noch ein Formblatt bekommen. Da sollte ich bestätigen, dass ich die Wahl annehme. Das habe ich getan. Und jetzt darf ich am 13.02. dann mit abstimmen. Genau.
Und hätten Sie da auch dann nochmal Nein sagen können oder die Wahl nicht annehmen können?
Ja, das hätte ich auch. Also ich hätte tatsächlich sagen können, dass ich verhindert bin oder dass ich das nicht möchte. Oder wenn ich jetzt tatsächlich wieder erwarten, krank werden würde, dann würde es Ersatzdelegierte auch geben. Dann ist dafür auch gesorgt. Also es ist ziemlich gut abgesichert, habe ich festgestellt.
Und wenn noch jemand anderes zur Wahl stehen würde, könnten Sie da auch noch jemand anderes wählen? Oder hat man da jetzt irgendwelche Vorgaben? Oder ist man komplett frei in seiner Wahl?
Nee, das hieß es schon, dass man komplett frei in seiner Wahl wäre, aber dass es eben auch absehbar ist, dass Frank-Walter Steinmeier wahrscheinlich eine zweite Periode eingeht und dass es dann eigentlich nur eine Formsache wäre.
Ja. Und was sind da jetzt noch konkret Ihre Aufgaben? Also müssen Sie einfach nur hingehen und dann wählen oder passiert da auch noch mehr?
Tatsächlich hat es vor Corona noch irgendwelche Festakte gegeben und irgendwelche Zusammenkünfte. Das fällt leider alles weg. Und wir sind dann im Paul-Löbe-Haus und müssen unter Abstand zusammenfinden und dann wählen. Und ja, das ist ein bisschen eingeschränkter oder sagen wir mal eine besondere Bundesversammlung.
Ja, ich habe mir eben noch mal Videos von 2017 von der ersten Wahl von Frank-Walter Steinmeier angeschaut. Da saßen so viele Menschen zusammen, ohne Abstand, ohne Masken. Und man denkt sich so, oh, das war mal möglich. Also es war noch mal eine ganz andere Atmosphäre. Und wissen Sie schon, was Sie anziehen?
Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wahrscheinlich schon eher etwas Förmlicheres, dass man da nicht heraussticht. Ich glaube, da werde ich nochmal meine Managerin fragen. Die hat da immer einen gewissen Plan.
Olivia Jones vor 5 Jahren habe ich eben auch nochmal gesehen, war mit orangener Perücke da. Die hat man auf jeden Fall auf 200 Meter Entfernung gesehen. Vielleicht können Sie sich da auch noch
inspirieren. Natürlich. Nee, wunderbar.
Ja, das sagt Britta Steffen, Ex-Profischwimmerin, über die Wahl des Bundespräsidenten, bei der sie am 13. Februar mitstimmen darf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, darf er bei den Australian Open spielen oder nicht? Es ist ein Hin und Her gerade um Novak Djokovic, den Weltranglisten-Ersten im Tennis. Er hat vom Verband ja eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um zu spielen, weil er eben wohl nicht geimpft ist. Er hat es nie so ganz genau gesagt, hätte aber sonst diese Ausnahmegenehmigung nicht gebraucht. Dann ist er am Flughafen in Melbourne angekommen und wurde von den Grenzbehörden stundenlang verhört gestern Abend. Dann wurde entschieden, ja, sein Visum ist ungültig. Djokovics Anwälte haben dann dagegen geklagt und die endgültige Entscheidung, die wurde jetzt vertagt. Nick Potthoff aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Was passiert mit Djokovic bis dahin?
Ja, der sitzt jetzt in einem Hotel in Melbourne und wartet. Am Montag soll der Fall dann ausführlich verhandelt werden. Und das Ganze ist inzwischen natürlich eine riesige, auch politische Geschichte. Djokovic hat schon mehrfach mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic telefoniert. Und der meinte auch, Djokovic habe ihn schon gebeten, ihn in ein Haus zu verlegen, das dann quasi in Australien von Serbien gemietet wird. Er ist aber, Stand jetzt, immer noch im Hotel.
Es ist wirklich eine absolut unfassbare Geschichte, muss man sagen. Man muss aber natürlich auch sagen, für einen Sportler ist das vor einem Turnier jetzt auch nicht die ideale Situation. Also erstmal sitzt man sehr lange im Flieger und dann noch tagelang nur im Hotelzimmer.
Ja, genau. Das erinnert auch so ein bisschen an letztes Jahr. Da mussten einige Spielerinnen und Spieler vor den Australian Open gleich für 14 Tage in Australien im Hotel in Quarantäne sein. Das wäre jetzt vorausgesetzt, Djokovic dürfte überhaupt am Turnier teilnehmen, diesmal nicht ganz so lange. Aber es sind ja dann am Ende doch einige Tage mit wenig Bewegung im Flieger, im Hotelzimmer. Und in 11 Tagen geht das Turnier übrigens los. Also nicht mehr so viel Zeit fürs Training.
Ja, vor allem, wenn man neue Rekorde aufstellen und gewinnen will. Ja. Was wird er denn jetzt in dem Hotelzimmer machen? Also da dann trainieren?
Ja, also vermutlich. Ne? Er hat ja die Zeit jetzt. Also ich habe da letztes Jahr schon mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski drüber gesprochen, als die Spieler für 2 Wochen in Quarantäne waren. Und er meinte damals, man sollte auf jeden Fall aktiv bleiben.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich mit eigenem Körpergewicht wirklich fast alles machen kann. Ich kann sehr effizientes Training durchführen. Und das sind Vollprofis, die wissen natürlich auch, wie sie so einen Trainingsplan machen müssen. Und da kann ich kleine Hilfsmittel, zum Beispiel mit dem Theraband oder auch mit kleinen Hanteln natürlich das noch optimieren.
Ja, also das Hotelzimmer wird jetzt einfach zum Fitnessstudio umgebaut.
Ja gut, aber ein bisschen Hanteltraining und mit dem Theraband, der ist ja ein Tennisprofi. Also der braucht doch einen Tennisplatz, man braucht Ballgefühl. Ja. Haut er dann den Ball gegen die Wand oder wie?
Ja, da werden sich die Zimmernachbarn im Hotel auf jeden Fall freuen. Mhm. Aber ja, ist eine Option. Ne? Also im letzten Jahr gab es auch schon so Videos einiger Spielerinnen und Spieler, wie sie in ihren Hotelzimmern kreativ geworden sind, Ball gespielt haben. Und auch Oliver Tobolski empfiehlt, fürs Ballgefühl dran zu bleiben.
Ich würde natürlich den Schläger auch versuchen, so häufig wie es geht, in die Hand zu nehmen und dann auch Übungen mit dem Ball zu machen. Das heißt, dass ich das Gefühl mit dem Ball behalte, sprich also Ball hochhalten oder auch gegen die Wand spielen oder eine Matratze spielen.
Aber von so einer Matratze, ne, da prallt der Ball natürlich jetzt nicht so zurück wie von einem Gegenspieler. Oliver Tobolski, der empfiehlt auch kurze Sprints, wenn das Hotelzimmer groß genug ist. Also ist eine geile Vorstellung, wie Novak Djokovic das macht. Dürfte im Falle von Novak Djokovic möglich sein. Es war zumindest mal ein 4,5-Sterne-Hotel, wo er jetzt ist. Da dürfte es ein paar größere Zimmer geben, auch wenn jetzt nicht bekannt ist, in welchem Zimmer er genau ist.
Wenn du sagst, es war mal ein 4,5-Sterne-Hotel, was für ein Hotel ist das denn jetzt genau und wer ist da sonst noch?
Also inzwischen ist es echt so eine Art Abschiebehotel in Australien geworden. Djokovics Visum ist ja ungültig, deshalb ist er da. Und allein ist er da auch nicht. Im Hotel wohnen derzeit wohl auch mehr als 2 Dutzend abgelehnte Asylbewerber.
Die sich ja, wie du schon gesagt hast, auch wirklich wahrscheinlich freuen, wenn er plötzlich den Ball die ganze Zeit gegen die Wand da donnert.
Ja, ich meine, vielleicht ist es ihnen das sogar wert. Denn vor dem Hotel sind jetzt auch Aktivisten, die diese Aufmerksamkeit nutzen, um sich auch für die Freilassung eben der untergebrachten Flüchtlinge da einzusetzen. Aber auch sonst ist da jetzt eben viel los. Fans von Djokovic vor allem, die mit serbischen Flaggen vor dem Hotel auftauchen, ihn supporten. Und da gibt es dann auch Videos von ihm, wie er am Fenster steht, seinen Fans Küsse zuwirft. Also der eingesperrte Novak in Australien. Und seine Eltern inszenieren ihn dann auch schon in den Medien als Märtyrer, der von Australien gefangen gehalten wird.
Was muss man auch mal festhalten, auch halbwegs absurd ist die Situation von Geflüchteten mit einem internationalen Profi-Tennisspieler zu vergleichen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten für ihn. Entweder er bleibt oder er muss wieder zurück in den Flieger. Was spricht denn dafür, dass er jetzt doch antreten darf dann?
Also er müsste seine Ausnahmegenehmigung einfach nur medizinisch ausreichend begründen. Das scheint nämlich das Problem zu sein. Der australische Journalist Paul Sakal, der schrieb auf Twitter, andere Spieler, die seien erfolgreich ins Land gekommen mit diesen Genehmigungen. Die hätten aber eben Nachweise von mehreren Ärzten gehabt. Und Djokovic, der habe zu wenige Dokumente dabei gehabt. Seine medizinische Genehmigung, die war nur von einem Arzt bestätigt worden. Das ist zu wenig und das war auch einfach schon seit längerer Zeit klar, dass das zu wenig ist.
Wie reagieren denn seine Konkurrenten jetzt auf den Fall?
Ja, unterschiedlich. Also der Weltranglistenzweite, Daniel Medvedev, der hat sich aufs Sportliche bezogen und meinte, es wäre natürlich jetzt ein Vorteil für ihn, wenn so jemand, der 9-mal dort schon gewonnen hat, nicht spielt.
Ja.
Rafa Nadal, der hat sich dagegen wirklich sehr deutlich geäußert. Also er meinte, ihm tut Djokovic zwar leid, aber es gebe halt Regeln, die seien seit Monaten bekannt. Die Welt habe seiner Meinung nach genug gelitten, um die Regeln nicht zu befolgen. Er habe eben, also Djokovic habe eben seine Entscheidung getroffen und müsse jetzt mit den Konsequenzen leben.
Ja, und wie der Novak Djokovic-Krimi, so kann man ihn, glaube ich, mittlerweile bezeichnen, weitergeht, das hört ihr natürlich dann auch auf Deutschlandfunk Nova, wenn es News gibt. Danke, Nick Potthoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
40 Stunden die Woche arbeiten und am Ende des Monats trotzdem fast nicht genug Geld zum Leben haben. So geht es in Deutschland fast jeder fünften Erwerbstätigen, vor allem jüngeren Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund und auch deutlich mehr Frauen als Männern. Das zeigt eine neue Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und diese Studie hat sich auch angeschaut, wo in Deutschland besonders viele GeringverdienerInnen arbeiten und leben. Schauen wir uns jetzt genauer an mit Jule Reimer aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Jule. Was heißt denn überhaupt in Deutschland geringverdienend zu sein?
Also es geht um eine Problematik, nämlich wenn das Geld zum Leben kaum reicht. Wir reden hier über den sogenannten unteren Entgeltbereich für Gehaltsempfänger. Das sind Vollzeitarbeitende, die am Ende des Monats maximal 2.284 Euro nach Hause bringen, also brutto. Das ist ja real dann weniger. Da gehen noch ungefähr 20% Sozialabgaben ab. Steuern zahlt man vielleicht dann nicht ganz so viel, aber so, ich weiß nicht, 1.700 Euro. Und je nachdem, wo man lebt, ist das nicht so einfach.
Gibt es denn Gegenden,
wenn man noch ernähren muss?
Ja, gibt es denn Gegenden in Deutschland, wo das Problem besonders groß ist, also wo besonders viele Menschen leben, die wenig Geld verdienen?
Es gibt deutschlandweit große Unterschiede und zwar vor allen Dingen ein Ost-West-Gefälle oder West-Ost-Gefälle bei den Gehältern. Also in Wolfsburg oder Erlangen, wo Volkswagen sitzt, wo Siemens sitzen, da zählen nur ungefähr 6-8% der Vollzeitbeschäftigten zu diesen Niedrigverdienenden. Und in manchen ostdeutschen Regionen sind die Anteile wirklich sehr hoch. Also zum Beispiel im Kreis Vorpommern-Rügen, in Görlitz, im Erzgebirgskreis, Saale-Orla-Kreis. Da machen diese Vollzeit-Niedrigverdienenden über 40% aus.
Und macht es einen Unterschied, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land?
Ja, macht es. Das heißt, hier kommt noch ein weiterer Faktor dazu, also auch eine Benachteiligung dünner besiedelter Gebiete, wie es sie gerade in Ostdeutschland eher gibt. Die Autoren weisen darauf hin, dass in der Stadt die Arbeitgeber meistens höhere Löhne zahlen müssen. Da ist der Druck einfach höher, weil dort die Mieten und andere Kosten höher sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Stadtmensch am Ende nicht automatisch mehr Geld zum Leben hat. Aber es gibt auch noch andere Faktoren, die in der Stadt ganz real für höhere Gehälter sorgen. Das sagt Studienautor Erik Seils.
Die Konzernzentralen sitzen da, die Entwicklungsabteilung, da werden dann natürlich höhere Löhne gezahlt. Und man spekuliert sogar so über solche Dinge wie, dass die Stadt an sich für höhere Löhne sorgt, weil man da so Wissensspillover bekommt, die dann sozusagen zusätzlich Produktivität generieren, die dann zu höheren Löhnen führt.
Will heißen, also höhere Gehälter hängen nicht nur an den höheren Kosten in den Städten, sondern auch mit der Art von Jobs, die da entstehen und die Leute machen.
Das heißt aber insgesamt, dass es im Osten von Deutschland mehr Menschen gibt, die wenig verdienen, oder?
Ja. Also auf jeden Fall gibt es deutlich mehr Geringverdiener, aber es sind in den letzten Jahren weniger geworden. Das heißt, Ostdeutschland als Ganzes habe erheblich aufgeholt. Das hat Erik Salz auch herausgefunden.
Wenn Sie sich die Entwicklung des unteren Entgeltbereichs angucken, dann ist es so, dass sich in Westdeutschland eigentlich nichts getan hat. Im Osten aber der Anteil immerhin, wenn auch wenngleich er heute noch viel höher ist als im Westen, von knapp 40 auf knapp 30% zurückgegangen ist.
Und das liegt eben daran, dass Arbeitskräfte mittlerweile knapp geworden sind. Die Arbeitgeber in Ostdeutschland, die suchen Personal, die suchen Fachleute. Und um die zu bekommen, müssen sie auch mittlerweile höhere Gehälter bieten.
Und gibt es noch andere Ideen, wie man dieses Ungleichgewicht bei den Gehältern beheben könnte?
Die Autoren der Studie unterscheiden zwischen beeinflussbaren und weniger beeinflussbaren Faktoren. Kurzfristig, da kann man an dieser geringeren Bevölkerungsdichte, zum Beispiel da im Erzgebirgskreis, an den kleineren Betriebsgrößen nicht so einfach was ändern. Es ist immer gut, wenn sich große Unternehmen in solchen Regionen niederlassen und vor allen Dingen, wenn sie zum Beispiel mit den Entwicklungsabteilungen kommen, die also nicht nur zur Werkbank machen. Und die Studienautoren, ist ja eine gewerkschaftsnahe Stiftung, insofern ist nicht ganz so verwunderlich, sehen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Tarifbindung und Wohlstand. Das heißt praktisch, wo Löhne nicht für jeden Betrieb einzeln ausgehandelt werden, sondern die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften die Tariferhöhung verhandeln, also für viele Unternehmen zusammen, da sind die Löhne meist höher und damit auch das Wohlstandsniveau der gesamten Region.
Fast jede fünfte Vollzeitbeschäftige arbeitet in Deutschland als Geringverdienerin. Das heißt, er oder sie verdient maximal 2.284 Euro brutto pro Monat. Das zeigt eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Haben wir drüber gesprochen mit Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ich hatte bisher ziemlich Glück, muss ich sagen. Mein Vermieter hat die Preise in den letzten Jahren nicht angehoben. Das hätte auch ganz anders aussehen können. In vielen Großstädten darf die Miete innerhalb von 3 Jahren ja auch mal um 15% oder auch 20% erhöht werden. Glück hatten da in den letzten Jahren Mieterinnen und Mieter mit einer Indexmiete. Die richtet sich, so grob gesagt, nach den Verbraucherpreisen. Ja, und weil die lange niedrig waren, ist auch die Miete da kaum gestiegen. Menschen mit Indexmietvertrag, die haben aber jetzt gerade ziemliches Pech, weil die Inflation ja so hoch ist wie lange nicht. Sprechen wir drüber mit Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Frau Hartmann, wie funktioniert denn dieses System Indexmiete genau?
Ja, hallo, genau. Die Indexmiete muss zunächst einmal im Mietvertrag vereinbart sein. Also Vermieter und Mieter müssen sich vereinbaren auf einen Indexmietvertrag. Und ganz wichtig zu wissen für die Mieter ist, dass eine Indexmieterhöhung nicht automatisch passiert. Also die muss der Vermieter ankündigen in Textform. Das heißt also per Mail beispielsweise reicht, muss er ankündigen, dass er die Miete wegen des gestiegenen Indexes erhöhen möchte. Und die Miete muss auch 1 Jahr unverändert bleiben.
Gibt es gerade überhaupt noch Vorteile bei einer Indexmiete? Weil da kann man ja gerade fast nur verlieren mit, oder?
Ja, das kann man nicht so pauschal sagen. Also die Indexmiete hat den großen Vorteil für den Mieter, dass wenn ich eine wirksame Indexmietvereinbarung getroffen habe, ich sozusagen von anderen Mieterhöhungen mehr oder weniger verschont bin. Also es kann erst schon mal keine Mieterhöhung auf die Vergleichsmiete stattfinden. Das heißt, wenn ich in einer stark nachgefragten Gegend wohne, wo auch die normalen Mieten sich immer weiter erhöhen, kann mein Vermieter das nicht für mich heranziehen. Und was auch wichtig ist, ist, dass ich wegen Modernisierung in meiner Wohnung nicht herangezogen werden kann bei einer Indexmiete, außer bei Modernisierung, zu denen der Vermieter gesetzlich verpflichtet ist, also beispielsweise zur Energieeinsparung. Wenn der Vermieter jetzt die Fassade dämmen möchte oder muss, das kann er umlegen. Möchte er aber beispielsweise einen Balkon anbauen oder einen Aufzug einsetzen, das darf er einem Indexmieter gegenüber nicht zum Anlass nehmen, die Miete zu erhöhen. Das ist natürlich ein großer Vorteil für die Leute, die Indexmietverträge haben.
Das heißt, grundsätzlich gibt es schon mal viele Vorteile, aber wenn jetzt dann eben die Inflation in einzelnen Monaten, so wie in den letzten Monaten, eben bei über 5% liegt, aufs ganze Jahr auch bei über 3%, würden Sie sagen, es hat dann trotzdem noch Vorteile?
Vorteile hat es sicherlich dann, wenn ich mit einer niedrigeren Ausgangsmiete starte. Also ich muss wirklich immer gucken auf den Einzelfall. Wo wohne ich und wie ist die Ausgangsmiete? Wenn ich mit einer sehr hohen Ausgangsmiete starte, ist die Indexmiete für mich als Mieter eher nachteilig, da eben dann dem Vermieter auch gestattet ist, die Miete eben quasi jährlich zu erhöhen nach Inflation, wo er sonst eventuell gar keine Möglichkeiten mehr hätte, weil eben die Vergleichsmiete ausgereizt ist.
Kann das jetzt gerade dann auch passieren, dass Neueigentümer grundsätzlich Indexmieten vereinbaren wollen, weil sie dann eben genau wissen, dass mit höherer Inflation man dann eben auch höhere Mieterhöhungen auf die Jahre gerechnet einfordern kann?
Ja, natürlich. Also es kommt natürlich für den Vermieter, hat eine Indexmiete insofern den Vorteil, wenn er eben eine hohe Ausgangsmiete hat, hat er die Sicherheit, dass er auch bei steigender Inflation eben auch jährlich seine Mieterhöhung durchbekommt. Und er hat auch quasi, der Mieter muss da nicht zustimmen. Also der Vermieter muss sie ankündigen, er muss bestimmte Formalien einhalten, aber dann bekommt er seine hohe Miete eben. Er hat nicht so einen Prozess wie bei anderen Mieterhöhungen.
Und gibt es dabei noch irgendwelche Regelungen, die uns als Mieter, MieterInnen irgendwie schützen, wenn wir vielleicht eine Indexmiete haben und die Inflation auf lange Zeit doch dann eher hoch ist?
Ja, also man muss erstmal als Mieter wissen, das wissen viele, glaube ich, auch nicht, dass man, wenn die Inflation jetzt nicht mehr steigt, sondern sinkt, dass man dann auch einen Anspruch auf Mietsenkung hat. Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen. Und geschützt bin ich insofern, dass auch wenn ich in einem Gebiet von einer Mietpreisbremse wohne, dass dann eben auch die erste Ausgangsmiete quasi der Indexmietvereinbarung unterliegt dieser Mietpreisbremse. Also das müsste ich überprüfen. Ich habe natürlich die Möglichkeit zu versuchen, mit dem Vermieter mich zu vereinbaren, dass die Indexmietvereinbarung aufhört und wir irgendwie zu einem anderen System übergehen. Oder ich kann ihn dann auch bitten, dass ich beispielsweise jemanden mit in die Wohnung aufnehmen darf, um meine Mietkosten zu senken. Und wenn halt nichts mehr nutzt, dann muss ich im Zweifel die Wohnung kündigen, wenn ich es mir dann irgendwann nicht mehr leisten kann, wenn tatsächlich die Inflation immer weiter steigt.
Was ihr bei Indexmieten, also Mieten, bei denen sich die Mieterhöhungen nach den Verbraucherpreisen richten, in Zeiten von hoher Inflation beachten solltet, darüber haben wir gesprochen mit Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, dieses erste Pandemiejahr 2020, das war für die Deutsche Bahn fast schon historisch, muss man sagen. Da waren die Züge so pünktlich wie seit 15 Jahren nicht. Damit ist es allerdings wieder vorbei. 2021 war alles wieder beim Alten und die Bahn hatte genauso viel Verspätung wie vor der Pandemie. Wobei Verspätung bei der Bahn auch eine Definitionssache ist. Ein Zug gilt nämlich erst ab 6 Minuten als verspätet. Ja, und da haben wir uns gefragt, also bis 6 Minuten keine Verspätung, kann man das überhaupt so nennen? Und die Frage geben wir weiter an Clemens Graf von Hoyos, der ist Geschäftsführer der Knigger Akademie. Herr Graf von Hoyos, mit so einem Titel, ne? Und wenn man dann noch bei der Knigger Akademie arbeitet, kann man sich das da überhaupt mal erlauben, zu spät zu kommen?
Nein, natürlich nicht. Berufsbedingt fällt das aus, zumal ich Unpünktlichkeit als eines der 3 großen Tabus überhaupt empfinde, neben Leiden und Lästern.
Okay, Unpünktlichkeit, Leiden und Lästern, das ist auch
ganz
spannend.
Genau.
Das ist auch spannend, führt aber jetzt wahrscheinlich zu weit. Das heißt, Sie kommen nie zu spät, ja? Ich habe das richtig vermerkt.
Ich gebe mir größtmögliche Mühe, nie zu spät zu kommen. Es kommt durchaus mal vor, aber dann kündige ich meine Verspätung so viele Minuten eher an, wie ich zu spät komme.
Ist das die goldene Regel auch beim Ankündigen an Verspätung?
Unbedingt, ganz genau, unbedingt. Das ist die goldene Regel. Es gilt hier die Reziprozität, also das Prinzip der Gegenseitigkeit. Die eigene Zeit ist nicht wertvoller als die Zeit des anderen und deswegen gibt man dem anderen die Gelegenheit, sich noch anderweitig eben zu beschäftigen, ohne dass der jetzt seine Zeit totschlagen muss beim Warten.
Das heißt, wenn ich 15 Minuten zu spät komme, dann muss ich 15 Minuten früher auch Bescheid sagen.
Genau, angenommen, wir haben um Punkt 1 einen Termin und ich schaffe es erst um 15:45 bei Ihnen zu sein, dann würde ich um 15:45 Bescheid geben und das ist natürlich heute mit den ganzen elektronischen Hilfsmitteln gar kein Problem.
Nein, eigentlich nicht. Finden Sie das denn grundsätzlich okay von der Deutschen Bahn, dass die sagt, ja, alles bis 6 Minuten, das ist schon auch pünktlich?
Ja, die Deutsche Bahn, das ist natürlich ein riesiger Apparat mit vielen Unwägbarkeiten und unvorhersehbaren Ereignissen, wo viele Menschen aufeinandertreffen, menschelt es halt auch und dann entsteht Reibung und die führt zu Unpünktlichkeit. Da darf man der Bahn selbst gar keinen Vorwurf machen. Klar, die ganzen technischen Defekte und Co. sind ein Ärgernis. Häufig sind es aber dann auch mal Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer, die man versucht, in die Bahn reinzubekommen. Und da hilft dann der Zugführer und das ist ja eigentlich eine ehrenwerte, also was heißt eigentlich, das ist eine ehrenwerte Geschichte und führt halt mal zu einer Verspätung. oder jemand steigt nicht ordentlich ein, der Rucksack klemmt zwischen der Tür und das summiert sich dann auf. Insofern verstehe ich das, aber natürlich ist das nicht die goldene Regel der Pünktlichkeit. Da gilt es, Schlag angekündigte Zeitpunkt ist die Pünktlichkeit, ja.
Goldene Regel heißt, dass man darf, sagen wir mal jetzt im privaten Bereich, was wäre dann pünktlich, also wirklich keine Minute zu spät oder wie wäre die goldene Regel?
Ja, wir differenzieren hier tatsächlich ein bisschen, da gibt es Nuancen. Wir sagen ja, professionelles Verhalten oder gute Umgangsformen sind immer anlass- und adressatengerecht, entsprechend der eigenen Rolle und dem Kontext und dann sollten sie immer wertschätzend und rücksichtsvoll sein. Und gerade wenn man dann auf den Kontext abstellt, bin ich privat oder beruflich unterwegs, gibt es schon feine Unterschiede. Gerade wenn ich dann mal privat zum Essen eingeladen ist und die Gastgeberin, der Gastgeber befindet sich in den letzten Vorbereitungszügen, hat noch die Hände in der Gans und dann klingelt man. Da sollte man lieber dann nochmal eine Runde um den Block spazieren und vielleicht schauen, wo man noch einen frischen Strauß Blumen herbekommt als Mitbringsel. Und dann klingelt man halt 3 Minuten, 5 Minuten danach. Das ist kein Beinbruch. Im Beruflichen allerdings, wo die Schlagzahl sowieso sehr viel höher ist und es auf Effizienz und Produktivität drauf ankommt, gilt natürlich 13 Uhr Termin angesetzt, 13 Uhr ist man da.
Und alles
und zwar erholt und nicht abgehetzt.
Das heißt, eigentlich muss man auch ein bisschen früher da sein. Also würden Sie dann im Privaten auch sagen, zu früh zu kommen, ist dann auch unhöflich?
Definitiv. Also gerade dem Gastgeber gegenüber ist das unhöflich. Deswegen lieber mit ein bisschen Verzögerung klingeln.
Und würden Sie da vorher fragen, ob man 2-3 Minuten später kommen soll oder würden Sie das einfach machen?
Nee, das würde ich machen. Also 2 Minuten, 3 Minuten, da kriegt kein Haar nach im Privaten. Und gerade wenn ich jetzt sehr viel zu früh bin, ja, und ich erfriere draußen im Auto beim Warten, gerade jetzt zur Winterzeit, dann kann man mal fragen, du, ich bin jetzt super gut durchgekommen und eine halbe Stunde eher da. Würde es dich sehr stören, wenn ich schon hochkomme, ich helfe dir selbstredend auch in der Küche.
Ja, das sagt Clemens Graf von Hoyos, Knigge-Geschäftsführer, übers zu spät bzw. übers zu früh kommen. Und wir wollten auf unserer Deutschlandfunk Nova Instagram-Seite auch von euch wissen, wie viel zu spät kommen ist okay. Und eine sehr schöne Antwort darauf, fand ich, kam von Paula. Die schreibt, der Kontext ist entscheidend. Bei gutem Wetter, wenn andere Freunde mit ihr am Deich sind, dann kann schon mal jemand ohne Probleme 3 Stunden zu spät sein. Wenn sie aber alleine im Regen steht, dann sind 10 Minuten schon unangenehm. Würde ich so unterschreiben. Macht's gut!
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.